always will be better days. Make the better days right now. Always will be better days. Make the better days right now.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei mir im Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut. Bei mir ist gerade Sonntag gegen Abend und ich dachte, Sonntag ist Podcast-Tag. Ich nehme jetzt meinen Podcast auf und ich hoffe, wenn du diesen Podcast hörst, kannst du dich auch an einen schönen Sonntag zurückerinnern oder an einen schönen Moment, den du ja in den letzten Tagen hattest oder vielleicht sogar heute. Vorneweg möchte ich heute dir einfach sagen, dass ich heute ein wichtiges Thema habe, was ich strukturiert habe, weswegen es vielleicht nicht ganz so intuitiv gesprochen ist. Ich werde sicherlich noch ein paar Informationen immer mal intuitiv mit reinbringen, wenn ich merke, ah, okay, hier kommt mir was, das wäre wichtig, noch mit einzufügen. Aber ich habe, und ich müsste dir das auch eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe es einfach vorher so ein bisschen strukturiert, weil das Thema so wichtig ist, dass ich finde, dass es wichtig ist, ihm den oder die Wertschätzung zu geben, das so zu machen. Und was auch noch wichtig ist vorneweg, nochmal erwähnenswert, ich bin keine Therapeutin, keine Psychologin, keine Ärztin. Ich habe keinen Doktor, ich habe nicht studiert. Ich bin Spiritual Life Coachin ausgebildet. Ich bin Pädagogin. Ich bin, ja, einfach ein Mensch, der oder die sich für Psychologie, für das Menschsein, für das Leben hier auf Erden, für diesen Körper, in dem wir sind, für die Seele, die in uns lebt, sich interessiert. Angehende Astrologin, Fachkraft für sprachliche Bildung und ich weiß nicht, was noch alles. Deswegen möchte ich dir sagen, dass das, was ich hier sage, Informationen sind, die ich recherchiert habe, die ich aufgenommen habe durch meine Ausbildungen und wie gesagt, keine psychologischen Ratschläge oder therapeutischen Ratschläge oder was auch immer dir geben kann. Nur, dass du es einfach weißt, falls ab und zu vielleicht irgendeine kritische Stimme kommen sollte oder du denkst, na ja, vielleicht ist das nicht ganz so richtig, dann lass uns darüber gerne sprechen, lass uns darüber austauschen, denn man kann die Dinge auch unterschiedlich formulieren, aber mir ist es hier auch wichtig, Spiritualität, Wissenschaft und Psychologie zusammenzubringen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sich dieses schwammige Etwas, was man nicht immer sehen kann, aber fühlen kann, irgendwie zu erklären. Und wenn es nur in Bildern ist oder dich da abzuholen mit deinem Verstand, um dir zu erlauben, tiefer zu gehen. Okay. Dann ich freue mich jetzt, dass du hier bist, dass wir darüber sprechen, über was wir gleich sprechen, wovon du noch gar nicht weißt, worüber wir sprechen. Aber ich denke schon, na gut, wenn du vielleicht den Titel gelesen hast, vielleicht weißt du es dann schon. Aber ich glaube, das ist ein sehr wichtiges und spannendes und total interessantes Thema. Und ich glaube, dass ich auch nicht alles in dieser Folge hier besprechen kann oder werde, sondern dass es da noch so, so viel mehr Informationen gibt und es noch viele weitere Tabs oder Fenster oder wie auch immer man das nennen möchte, aufmacht. Also, ich lade dich ein, einfach dich hier auf diese Folge einzulassen und hoffe, du kannst danach liebevoller mit dir sein und mit deinem Körper, hast ein besseres Verständnis für dich, für das Wesen, was du bist hier auf dieser Erde. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Viel Spaß.
Es gibt Erinnerungen, die keine Worte haben. Sie wohnen nicht in Geschichten, nicht in Sätzen. Sie wohnen im Atem, in der Haltung, in dem Moment, in dem dein Körper reagiert, noch bevor du weißt, warum. Lange Zeit dachte man, Erinnerungen müssten erzählt werden, um geheilt zu werden. Heute beginnt die Wissenschaft zu verstehen, manche Erinnerungen wurden nie erzählt. Sie wurden überlebt. Und sie leben weiter. Nicht im Denken, sondern im Körper.
Und vielleicht kennst auch du dieses Gefühl, dass dein Körper etwas trägt, wofür du nie Worte hattest. Und vielleicht fühlst du gerade, dass diese Worte etwas mit dir machen. Vielleicht fühlst du gerade schon, um was es geht. Und ich möchte zum Anfang dieses Themas für dich schon mal die Schuld rausnehmen, die du vielleicht fühlst. Wenn wir heute über Trauma im Körper sprechen, geht es nicht darum, etwas aufzudecken oder zu analysieren. Es geht mir wirklich darum, die Schuld aus dir, aus deinem Körper zu nehmen, aus deinem Herzen. Denn Trauma ist nicht das, was passiert ist. Trauma ist das, was im Nervensystem geblieben ist, weil es damals keine andere Lösung gab. Und du bist nicht schuld. Das war keine Schwäche. Und dein Körper ist nicht scheiße oder du zu schwach, sondern das war eine Überlebensstrategie. Und ich würde gern mit dir hier einsteigen, wann man eigentlich das erste Mal darüber gesprochen hat, dass Traumata im Körper sitzen. Weil wir sprechen heute so selbstverständlich über Trauma und dass sie körperliche Spuren hinterlassen. Ich glaube, wir sprechen auch viel zu flapsig darüber, sehen viel zu schnell Traumata oder sagen, ah, ich habe ein Trauma von da und da und es ist kein Trauma und nehmen somit den Menschen, die wirklich Traumata erlebt haben, die Notwendigkeit, das zu sehen oder gesehen zu werden, weg. Und es war einfach auch nicht immer so, dass wir das verstanden haben. Oder das ist nicht schon immer so, dass wir wissen, dass sich Trauma im Körper festsetzt. Aber schon Ende des 19. Jahrhunderts gab es Ärzte, die beobachteten, dass Menschen körperliche Symptome entwickelten, für die es aber keine organische Erklärung gab. Und man sprach damals von Hysterie, ohne zu verstehen, dass der Körper sich an etwas erinnerte, was einfach nicht gefühlt werden konnte. Und ich glaube, PTBS ist in dieser Geschichte ein Wendepunkt gewesen. Denn 1980, als posttraumatische Belastungsstörung offiziell anerkannt wurden, gab es einen sehr großen Umbruch. Denn die Wissenschaft sagte zum ersten Mal sehr klar, ein Erlebnis kann das Nervensystem dauerhaft verändern. Nicht nur psychisch, sondern neurobiologisch. Und ab den 1990er Jahren begann man dann zu begreifen, okay, Trauma ist kein Erinnerungsproblem. Die Menschen können darüber nicht sprechen, weil sie sich nicht erinnern, sondern es ist ein Regulationsproblem. Und es gab Forscher wie Peter Levine und später Basil Bessel, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Bessel waren der Kolk. Sie zeigten, dass der Körper nicht die Geschichte speichert, die man erlebt hat, sondern den Zustand, in dem wir überlebt haben. Der Körper speichert, friert sozusagen also den Zustand ein, den du erlebt hast, nicht die Erinnerung, beziehungsweise den du überlebt hast. Und im wissenschaftlichen und im traumasensiblen Coaching gesprochen, ist Trauma folgendes. Die Weltgesundheitsorganisation beschreibt Trauma als ein extrem bedrohliches oder schreckliches Ereignis oder eine Aneinanderreihung von Ereignissen, bei denen unsere emotionale Kapazität und unsere Bewältigungsstrategien überfordert sind. Im traumasensiblen Coaching verstehen wir Trauma auch als Wunde. Eine Wunde, die entsteht, wenn etwas zu viel war und nicht verarbeitet werden konnte. Nicht jede Belastung ist gleich ein Trauma. Das ist wichtig. Es ist wirklich wichtig festzuhalten. Und nicht jedes Trauma ist sichtbar. Es gibt verschiedene Arten von Trauma. Das, was ich jetzt für mich rausgefiltert habe, ist zum einen das Schocktrauma. Das ist ein einzelnes überwältigendes Ereignis, zum Beispiel ein Unfall, Gewalt, Missbrauch, plötzliche Verlust, Katastrophen. Und dann gibt's da aber noch Entwicklungstrauma. Das sind viele kleine Verletzungen über lange Zeit. Zum Beispiel nicht gesehen zu werden als Kind. Oder auch als Herangehender, also in der Entwicklung. Emotionale Vernachlässigung, instabile Bindung, Mobbing, ein Zuhause ohne Sicherheit. Und hier ist wirklich nochmal wichtig, dass nicht die Intensität entscheidet, sondern die Überforderung des jeweiligen Systems. Also die Überforderung deines Systems. Und da ist jedes System anders. Und was passiert jetzt eigentlich bei Trauma im Gehirn? Im Trauma ist es nicht so, dass der Verstand übernimmt. Es übernimmt dein Überlebenssystem. Dieses Fight, Flight or Freeze, falls du es schon mal gehört hast. Die Amygdala in deinem Gehirn speichert Gefahr. Der Hippocampus kann nicht einordnen, dass es vorbei ist. Und der präfrontale Kortex, was Sprache und Reflexion betrifft, geht einfach offline. Das bedeutet, dass traumatische Erinnerungen fragmentiert sind und sie verbal nicht abrufbar sind. Und deshalb entstehen körperliche Reaktionen, ohne dass wir bewusst wissen, warum. Und deshalb, für alle, die das kennen, deswegen glaube ich auch, gebe ich euch diese Erklärung nochmal mit, reicht es nicht einfach, wir reden da mal drüber. Das reicht nicht einfach, das reicht nicht aus. Du musst einfach nur nochmal darüber reden. Das reicht nicht, wenn du jetzt gerade zugehört hast und verstehst, dass dein Körper diesen Moment des Traumas eingefroren hat, festhält, weil es für ihn immer noch existiert und in bestimmten Momenten durch Situationen getriggert wird und der Körper denkt, es ist dieser Moment, es ist jetzt, obwohl es schon lange vorbei ist. Und es bedeutet nicht, dass Reden falsch ist, sondern Trauma ist nicht dort gespeichert, wo Sprache entsteht. Und wenn starke Gefühle nicht gefühlt werden können, dann gerät dein Nervensystem aus der Balance. Aus Selbstschutz spalten wir Gefühle ab. Wir frieren ein, dieser Freeze-Modus. Wir trennen uns innerlich von dem, was weh tut. Also nochmal, das heißt Fight, Flight or Freeze-Modus. Vielleicht kennst du das, ohne dass ich das weiter erklären muss. Wenn du überlegst, dass du schon mal getriggert wurdest vielleicht, gedacht hast, so wie du da reagiert hast, wie dein Körper da reagiert hat, das kann nicht durch die Situation entstanden sein. Da muss irgendwas anderes gewesen sein. Und das ist kein Defekt, das ist eine Coping-Strategie, ein Schutzmuster, das entstanden ist, damit wir überleben können oder überleben konnten. Warum speichert der Körper jetzt Trauma im Körper? Wenn Kampf oder Flucht einfach nicht möglich sind, bleibt oft nur Erstarrung. Und die Energie, die für Schutz gedacht war, kann nicht zu Ende fließen. Und so bleibt sie gebunden in deinem Körper, in deinen Muskeln, in deinem Atem, in deiner Haltung, in Spannung. Und der Körper hält fest, was damals nicht gefühlt werden konnte. Und das macht er nicht, weil er gegen dich ist, sondern er macht es für dich, weil er dich so schützen wollte. Und es gibt bestimmte Körperbereiche, habe ich gelesen in einem Artikel, wo Trauma häufig gespeichert wird oder wo sich Trauma im Körper häufig zeigt. An der Stelle aber jetzt keine Angst, dass, falls du da Beschwerden hast, da ein Trauma ist. Ich glaube, es wird was aufploppen, wenn es so wäre. Und wenn du vielleicht wirklich das Gefühl hast, da gibt's nichts anderes, dann such dir Hilfe. Such dir einen Traumapädagogen, Therapeuten, jemand, der Körperarbeit macht, jemand, der sich mit Trauma wirklich auskennt, traumasensibles Arbeiten. Also nimm es einfach auf und gerat nicht in Panik, bitte, weil es muss nicht unbedingt ein Trauma sein. Aber es gibt eben Studien darüber, welche Körperregionen, also was sich eben häufig gezeigt hat, in welchen Körperregionen sich Traumata festsetzen. Das ist zum einen Nacken und Schulter, weil das so für so eine Dauerwachsamkeit gilt. Der Kiefer für unterdrückten Ausdruck. Die Brust für Trauer oder diese Herzmauer, also dass dein Körper dein Herz beschützen möchte. Dann der Bauch, Angst und Unsicherheit. Becken, Grenzen und Scham. Vor allen Dingen auch bei Frauen sammeln sich, ist jetzt nicht nur auf Trauma gesprochen, aber auch bei Frauen sammeln sich die Emotionen im Becken, in der Gebärmutter. Vielleicht merkst du, dass deine, gerade bei Periode, die einmal irgendwie schmerzhafter ist. Und wenn du da mal überlegst, was ist emotional alles so vorgefallen, hast du vielleicht es nicht geschafft, durchfließen zu lassen. Und es hat sich eben in deinem Unterleib festgesetzt. Und dann gibt's noch den Rücken, der oft widerspiegelt, ich trage das allein. Und was ich auch spannend finde, dass der Körper vor dem Verstand reagiert, aber auch sich oft früher erinnert als der Verstand. Und ich habe mal ein Buch gelesen von Bradley Nelson, The Emotion Code. Vielleicht kennst du das. Es gibt energetische Modelle wie den Emotionscode, wo man von eingeschlossenen Emotionen spricht. Die Wissenschaft spricht aber von nicht integrierten somatischen Mustern. Es ist einfach eine unterschiedliche Sprache, aber eine ähnliche Beobachtung. Und wichtig ist auch zu sagen, nochmal, nicht alles muss gelöst werden. Manches möchte zuerst gehalten werden. Beim Emotionscode geht es wirklich darum, die eingeschlossenen Emotionen aufzuspüren und zu lösen. Aber ich glaube, es gibt noch den Schritt dazwischen, es erstmal zu halten. Und dann gibt es noch Somatik, Experience und Körperarbeit. Und bei Somatic Experience arbeitet man nicht retraumatisierend, sondern regulierend. Man arbeitet nicht über Analyse, sondern über Sicherheit. Und der Körper darf wirklich hier lernen, dass es vorbei ist. Und das eben nicht über, dass du es noch mal 100-mal erzählst, sondern durch die Erfahrung. Durch verschiedene Techniken, die Menschen mit dir machen, die dafür ausgebildet sind, die mit deinem Körper arbeiten. Denn ich glaube, im Verstand haben wir alle genug gearbeitet. Es geht darum, dem Körper zu erlauben, loszulassen und nicht mehr gegen ihn zu kämpfen, sondern mit ihm zu arbeiten. Und das Krasse ist, was mir auch dann bei der Recherche, komisches Wort, aufgefallen ist oder eingefallen ist, dass eben das, was wir bei Erwachsenen sehen, sich sehr oft bei den Kindern im Verhalten zeigt. Denn es gibt Kinder, du siehst, die können einfach, wenn sie vom Verhalten her nicht abweichen, aber wenn sie völlig drüber sind vom Verhalten und eigentlich wissen die gerade, müsste ich nur über diesen Schatten springen und zurückgehen. Und dann ist alles wieder gut. Aber die können das nicht. Viele traumatisierte Kinder wissen, dass sie Grenzen überschreiten. Das sind keine bösen Kinder oder Kinder, die zu niedrigen IQ haben oder sonst was. Traumatisierte Kinder wissen, dass sie Grenzen überschreiten. Und das heißt nicht, dass alle traumatisierten Kinder Grenzen überschreiten. Aber die, die das eben machen, die wissen das. Aber die können nicht zurück. Die können nicht anders. Und das ist kein Trotz, das ist keine Manipulation. Das ist ihr Nervensystem. Das Nervensystem, das in diesem Moment einfach keine Alternative anbietet, weil es die noch nicht gibt. Und deswegen finde ich die Aussage manchmal so schwierig, wenn Pädagogen sagen, ja, ich habe gedacht, ah, ich hab eigentlich eine gute Bindung zu dem Kind aufgebaut, aber ich bekomme den nicht. Ich bekomme sonst jedes Kind, aber den bekomme ich nicht. Ja, Bindung ist wichtig, aber Bindung bedeutet nicht gleich Regulation und hilft auch nicht, wenn du ein Kind hast mit einem Trauma, was nicht behandelt wurde. Wenn du ein Kind hast mit einem Nervensystem, was Muster und Strukturen für sich als Überlebensmodus gelernt hat, dann ist es nicht plötzlich, weil wir jetzt uns seit 6 Wochen kennen, und wir uns ganz gut verstehen, dass dann plötzlich jetzt alles super läuft und das Kind jetzt so funktioniert für dich, sondern der Körper steuert, das Nervensystem steuert. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Bindung nicht gut genug ist oder das Kind dich nicht mehr mag. Ich habe das dann zum Beispiel, vielleicht können wir das so machen, ich habe dieses Bild von einem Wildpferd eingebracht, als ich letztens die Thematik hatte mit einer Lehrerin. Und um auch zu verdeutlichen, wie sanft man rangehen muss, wie viel Zeit das auch bringt, wie viel, naja, dass das auch in Wellen einfach passiert. Und nur weil ich jetzt einen Schritt vorwärts gemacht habe und wir uns vielleicht angebahnt haben, kann es sein, dass es wieder 2 zurückgeht. Man braucht einfach Geduld. Und ich glaube, dass man das entweder vielleicht verstehen kann, wenn man sich sehr tief mit der Thematik befasst hat, wenn man sehr empathisch und feinfühlig ist oder wenn man eben selbst Trauma erlebt hat und ein Nervensystem hat, wo man manchmal denkt, warum? Was ist da jetzt? Warum kann das nicht sein? Warum kann das nicht entspannter sein wie bei allen anderen? Und deswegen habe ich ihr das Beispiel genannt, dass ich manchmal, dass man sich so ein bisschen vorkommt, vielleicht wie so ein Pferdeflüsterer. Also manche Kinder erinnern einen an so Wildpferde oder vielleicht so verschreckte Katzen. Und das meine ich nicht irgendwie abwertend, aber um ein Bild zu bekommen. Und nicht, weil sie gefährlich sind, sondern weil sie gelernt haben, nur sich selbst zu vertrauen. Und ein Wildpferd lässt sich nicht überzeugen. nicht erklären und nicht beschleunigen. Es braucht Zeit, es braucht Vorhersehbarkeit und innere Ruhe im Gegenüber. Und selbst dann ist es kein gerader Weg. Es ist, wie ich gerade gesagt habe, Annäherung und Rückzug. Vertrauen und wieder Abstand. Und ich weiß, das ist schwer für Erwachsene. Aber darin liegt die Kraft der Persönlichkeitsentwicklung. Die Kraft, in sein erwachsenes Ich zu gehen und die Geduld zu haben, dass vor dir dein Kind ist, das schon eine Menge erlebt hat. Ein Nervensystem, das vertrauen möchte, aber auch immer mal wieder Abstand und Rückzug braucht, was ganz langsam wie so ein kleiner Tanz hin und her geht. Nicht, weil etwas falsch läuft, sondern weil Sicherheit gelernt wird und nicht entschieden. Nur weil ich mit dir eine gute Bindung habe, heißt es nicht, dass ich jetzt plötzlich entscheide, sicher zu sein, sondern ich darf das lernen und es dauert Schritt für Schritt. So blöd es sich anfühlt und so schwer es manchmal ist, das ist das Los, was man gezogen hat am Ende, könnte man sagen. Aber umso mehr hat man Verständnis und Mitgefühl, wenn man das so versteht, finde ich. Wenn du kein Urvertrauen hattest und keine sichere Bindung, keine Sicherheit und immer darauf bedacht warst, zu beobachten, zu gucken, okay, was passiert als nächstes? Wo bin ich sicher? Lernst du dir auch selbst deinen Safe Space zu schaffen? Und du darfst lernen, wieder Sicherheit, die du vielleicht noch nicht mal kanntest, erstmal zu erfahren, was ist überhaupt Sicherheit? Du darfst eben lernen, dir das anzueignen. Und wie gesagt, es ist nicht einfach so eine Entscheidung, die so ein Kind treffen kann oder dein Nervensystem. Das ist Arbeit, tatsächlich. Viele möchten immer so eine einfache Lösung, weil es natürlich einfacher ist, klar. Aber was soll ich sagen? Die gibt's nicht. Aber wenn du es dir selber wert bist und Bock hast, dieses Leben zu erfahren und dich selbst immer besser kennenzulernen und dadurch vielleicht auch andere Menschen unterstützen kannst und fühlen kannst, dann, ja, machst du diese Arbeit für dich. Dann ist es deine Reise. Und was halt auch mega blöd ist, ist tatsächlich, dass die Kinder, die man so sieht, wo man merkt, eigentlich bräuchten die therapeutische Unterstützung, ganz oft keine therapeutische Hilfe bekommen, weil die abhängig sind von den Entscheidungen der Erwachsenen. Es geht wirklich sehr oft darum, dass einfach der Alltag funktioniert und nicht darum, dass Wunden heilen. Darauf ist der Fokus nicht gelegt in unserem System. Und das ist traurig, weil wir dadurch vieles nur weiter tragen, weiter schleppen und kleine Seelen verlieren. Und Kinder tragen Symptome, während Ursachen unberührt bleiben. Und Erwachsene machen einfach weiter so. Obwohl die Erwachsenen, die sein müssten, die beginnen, etwas zu verändern, an sich zu arbeiten. Denn wenn die anfangen, ihre Wunden zu heilen, können die Kinder auch ihre Wunden heilen und können andere Muster und Strukturen für sich erarbeiten. Und es ist einfach traurig, dass immer noch zu wenig Zeit dafür ist oder dass man nicht diese, ich will nicht sagen Macht hat, vielleicht gibt es auch noch ein anderes Wort, was mir gerade nicht einfällt, zu sagen, okay, oberste Priorität ist es doch, diesem Kind zu helfen, ein sicheres Fundament in diesem Leben aufzubauen. Wenn die Eltern das nicht schaffen, dann lass ihm doch die therapeutische Unterstützung. Aber das haben nun mal die Eltern zu entscheiden. Und meistens sind die dagegen, weil sie ihre eigenen Probleme haben. und sich die ganze Zeit in der Opferrolle sehen und gar nicht sehen, was es mit dem Kind macht. Und dass die Ursache bei ihnen liegt. Und diese Kinder fallen ganz oft einfach runter. Es gibt Unterstützungsangebote. Aber ja, mal klappt's und dann klappt's wieder nicht. Und dann wird halt in Schulen gibt's so einen Ordnungsmaßnahmekatalog mit Strafen gearbeitet, was total sinnlos ist, weil es nicht dienlich ist. Und das ist traurig. Das macht mich sprachlos. Es macht mich traurig und sprachlos, dass nach all dem, was es wissenschaftlich gibt, psychologisches Wissen, dass immer noch so gehandelt wird, weil der Lehrer an seine Grenzen kommt oder die Lehrerin, was ich auch verstehe. Aber wir müssen davon wegkommen, Kinder für irgendwas verantwortlich zu machen, wofür sie gar nichts können und mit Strafen zu arbeiten. Anstatt zu gucken, okay, wie können wir dich unterstützen? Wo ist das bestmögliche, der bestmögliche Raum für dich, in dem du wachsen kannst, in dem du deinen Schmerz rauslassen kannst, in dem du heilen kannst? Und wir sind an deiner Seite. Oder Menschen, die das eben halten können, die den Raum und die Zeit dafür haben. Und das gibt es einfach viel zu wenig. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, wenn wir jetzt nochmal gucken auf Coaching versus Therapie, dass man da wirklich eine klare Grenze zieht. Im Coaching wird nicht behandelt. Im Coaching wird begleitet. Wir arbeiten traumainformativ und das heißt, die Belastung von Trauma unterscheiden, Stabilisierung ermöglichen, Verantwortung übernehmen und weiterverweisen, wenn nötig. Und ich würde sogar sagen, parallel miteinander arbeiten, Therapie und Coaching. Aber Prio ist wirklich, sich Therapie zu suchen, wenn du Traumata hast. Und das ist keine Schwäche, das ist Ethik. Und es gibt diese Standards einfach für uns, damit hier nicht irgendwie so ein Wischi-Waschi-Ding passiert und da nicht noch mehr, ich will nicht sagen kaputt geht, aber du die bestmögliche Unterstützung erhältst und da nicht irgendwie Zeit verlierst. Am Ende ist Erfahrung, ja, aber such dir da jemanden, wo du weißt, okay, das ist ein Traumapädagoge, das ist ein Therapeut, das ist ein Psychologe, ich fühle, das passt. Schau dir die Menschen genau an. Dein Innerstes sagt dir das schon. Schau, welche Methoden sind gut für dich, was kannst du nebenbei noch für dich tun, weil ich finde immer nur Therapie ist nicht die einzige Lösung. Wir müssen auch für uns selber losgehen. Das ist, was ich gelernt habe. Und Methoden für uns finden, die uns vielleicht Therapeuten nicht immer mit an die Hand geben können, weil sie sie vielleicht nicht kennen. Und es wird für jeden irgendwas geben, wo man merkt, okay, damit merke ich. Damit kann ich mich unterstützen. Und das ganz sanft und ganz sicher. Geh das liebevoll an. Denn nicht alles muss bearbeitet werden. Vieles darf einfach reguliert werden. Und da möchte ich dir eine coole Übung mitgeben. Die habe ich auch schon mit meinen Yogi-Kids gemacht oder mit Kindern in der Schule. Vielleicht kennst du diese Übung. Die heißt Schmetterlingsumarmung. Und wenn du jetzt kurz, was auch immer du machst, dich einfach mal hinsetzt und dir Zeit nimmst, diese Schmetterlingsumarmung mitzumachen, kannst du ja mal schauen, was es mit dir macht. Also, wenn du magst, dann leg jetzt mal deine Arme über Kreuz auf deine Brust. So wie kleine Flügel. So, als würdest du sozusagen mit der rechten Hand berührst du deine linke Schulter und mit der linken Hand deine rechte. Also Arme über Kreuz. Und dann beginne ein- und auszuatmen. Und dann ganz sanft abwechselnd klopfen. Links, rechts, links, rechts, ein, aus, ein, aus. Spüre den Rhythmus, schließ gerne deine Augen, spür den Kontakt. Fühl mal, was es mit dir macht, mit deinem Nervensystem, wenn du dich selbst umarmst und dabei Bei jedem Atem ein, klopfst und aus, klopf. Links, rechts, links, rechts. Atme hier tief ein und aus. Du musst auch gar nichts fühlen oder irgendwas jetzt verstehen gerade. Du kannst, es ist freiwillig. Du kannst einfach mal fühlen und dich darauf einlassen. Schon dieses Gefühl, sich so selbst zu berühren, zu umarmen. Vielleicht löst das schon was in dir aus. Vielleicht macht das was mit dir. Und dann erlaube deinem Nervensystem, dass es ankommen darf. Du kannst ihm auch sagen, immer wenn du dir auf die Schulter tippst. Du bist sicher, du bist geliebt, du bist sicher, du darfst loslassen. Du bist sicher, du bist geliebt, du bist sicher, du darfst loslassen. Du bist sicher, du bist geliebt, du bist sicher, du darfst loslassen. Oder probier's mit Ich-Botschaft, je nachdem, wie es für dich gut anfühlt. Ich darf jetzt ankommen bei mir. Ich darf mich spüren und wahrnehmen. In diesem Moment bist du in Sicherheit. In diesem Moment ist alles gut. Und immer wenn du so einen kleinen Moment hast, dann kannst du diese Übung mal für dich nutzen, um dein Nervensystem zu beruhigen. Okay, und dann kannst du gerne auch aus der Übung rausgehen oder dich weiter jetzt über Kreuz einfach bis zum Schluss festhalten, klopfen, während ich noch kurz den Abschluss unserer heutigen Folge mache, wo ich wirklich nochmal sagen möchte, dass es wichtig ist, dass nicht jeder Schmerz ein Trauma ist und nicht jedes Symptom, was dein Körper dir zeigt, eine gespeicherte Emotion. Denn traumasensibles Arbeiten heißt nicht, überall Trauma zu sehen, sondern zuzuhören, wenn dein Körper spricht, es zu lernen. Und ich sag dir, je mehr du dir zuhörst, desto feiner wirst du herauszufinden, was dein Körper dir sagen möchte, was da los ist, wo das herkommt. Ob das jetzt wirklich irgendwas Tiefsitzenderes ist oder einfach nur, weil du schon viel zu lange über deine Grenzen gegangen bist, Erschöpfung, wenn da dein Körper dich anschreit, weil du vorher nicht zugehört hast. Und ja, vielleicht ist es ja auch so, dass dein Körper dir auch heute etwas zeigt. Und da nochmal ganz wichtig, weil ich auch manchmal so hart mit mir bin, wenn ich irgendwas habe wieder, wenn es öfter ist oder einem eingeredet wird, dass man psychosomatische Beschwerden hätte, weil die Menschen eben nicht sehen, wie es dir geht. Dein Körper zeigt dir etwas, weil du wichtig bist, um das zu hören. Und nicht, weil du versagt hast, weil er bereit dafür ist, zu heilen, loszulassen. Wenn dein Körper dir etwas zeigt, dann bist du sicher genug, hinzuschauen. Dann ist da der Moment, wo du dir sagen darfst, okay, mein Körper ist bereit und ich bin's auch. Und wir gehen in unserem Tempo los. Ohne gegeneinander zu kämpfen, sondern miteinander. Manche Erinnerungen wurden nie erzählt. Sie wurden überlebt. Und vielleicht beginnt Heilung genau dort. Also wenn dich mal wieder jemand nervt, dann erklär ihm das. Heilung beginnt nicht im Verstehen, sondern im liebevollen Dasein mit dir selbst. Und mir ist gerade noch was eingefallen, was ich letztens auf Instagram gepostet habe, das ich gerne mit dir teilen möchte, um das nochmal zu verdeutlichen, was viele über Trauma denken. Trauma, sie nicht aus wie ein dauerhaft trauriges Kind. Aber in Wahrheit sieht Trauma oft aus wie ein Kind, das zu hell ist, um ganz zu brechen. Denn das Spannende ist, dass selbst im größten Schatten kannst du dein Licht in dir tragen. Das waren ein paar Bilder, die ich gepostet habe, und darunter habe ich geschrieben, dass ich glaube, dass du diese Botschaft brauchst. Denn Bilder spiegeln nicht wider, wie es war. Sie zeigen einen Moment, der eingefroren wurde. Aber ich glaube, sie können uns zeigen, was du verkörperst und wer du im Kern bist. Denn ich habe mich gerade gefragt, wie kann das sein, dass ich auf diesen Kinderbildern so lache und schon immer mein Humor eine meiner stärksten Säulen für mich war oder ist. Nichts macht den Anschein, dass diese kleine Seele viel Schatten erlebt. Ihr Wesen scheint so stark und kraftvoll, so leicht, so unbeschwert. Sie weiß nicht, was alles noch vor ihr liegt. Und vielleicht ist das die Wahrheit. Ich trage eine Seele in mir, die so einen starken Kern und eine so starke Wahrheit über sich hat, dass sie wusste, man kann mich nicht brechen, weil ich weiß, wer ich bin. Erzählt mir eure Geschichten, überschüttet mich mit euren Projektionen, aber seid euch im Klaren. Ich werde mich freischaufeln und heller strahlen als je zuvor. Ich war nur verschüttet und habe dank dieser tiefen Wahrheit, die ich mitgebracht haben muss, die letzten Jahre diesen Staub Stück für Stück abgetragen, um zu entdecken, was die ganze Zeit schon in mir war. Und das ist jetzt nochmal eine ganz wichtige Botschaft für dich. Dein Trauma ist nicht das Ende deiner Geschichte. Es ist die Möglichkeit, um zu erkennen, dass du dich erinnern darfst, was du vergessen hast. Nämlich, wer du in Wahrheit bist. Ja, und das ist die Einladung an dich, dich zu erinnern, mit dem Wissen, was du jetzt vielleicht noch extra dazu bekommen hast oder nochmal gehört hast, anzufangen, mit dir selbst befreundet zu sein, mit deinem Körper befreundet zu sein, anstatt gegen ihn zu kämpfen. Anzufangen, ihm zuzuhören und nicht darauf zu hoffen, dass dir irgendjemand zuhört oder herausfindet, was da los ist, sondern zu beginnen, für dich loszugehen. Und dich zu erinnern, dass du so stark leuchtest, und das hast du die ganze Zeit getan, dass dieses Licht niemand zerstören kann. Du kannst nichts dafür, dass dein Körper so reagiert oder dein Nervensystem so reagiert, wie es eben reagiert, wie es noch reagiert. Du musst deinen Körper mitnehmen, wenn du verstehen willst, wer du wirklich bist. Und das sage ich dir nicht einfach nur so, weil ich das hier so aufgeschrieben habe, sondern weil ich das weiß, weil ich das gefühlt habe, weil ich es immer noch fühle und weil es eine schweineharte Arbeit ist. Und ich weiß, dass es beängstigend ist und dass es anstrengend ist, aber ich meine, wenn du dein Trauma oder die Traumata oder was auch immer, wenn du überlebt hast, dann ist es doch verdammt nochmal deine Aufgabe, anzufangen zu leben und dir das zu erlauben und vor allen Dingen auch deinem Körper, damit du das hier genießen kannst. Und es geht nicht darum, irgendwas zu reparieren, weil du irgendwie kaputt bist. Das bist du nicht. Es geht darum, dich wiederzufinden. Dein Licht wiederzufinden, was nie weg war, sondern einfach nur verschüttet, nur verdeckt. Was für andere zu hell war. Darfst du erlauben, jetzt du zu sein. Stück für Stück. Und ja, es wird Momente geben, da wirst du wieder zurückfallen und wirst denken, hä, ich war doch schon mal weiter. Aber genau das macht Heilung aus. Es ist dieser kleine Tanz, den ich vorhin gesagt habe. Dieses Wildpferd, das wir alle haben. Um immer weiter in diese Sicherheit reinwachsen zu können und zu erlernen, okay, so fühlt sich wirklich Sicherheit an. So kann Sicherheit sein. Ah, ich verstehe, die gehen nicht alle weg, wenn es mal einen Konflikt gibt oder wenn ich mich mal nicht so verhalte, wie ich mich immer verhalte. Die bleiben. Das ist Sicherheit. Ah, okay, Ich bin bei mir, ich bleib bei mir, ich fühle mich, ich höre mir zu. Und zu verstehen, selbst wenn alle anderen gehen, ja, das ist einsam, das ist traurig, aber der Checkpot ist, wenn du mit dir selbst befreundet bist. Wenn du selbst mit dir alleine bist und nicht überlegst, wie verbringe ich jetzt meine Zeit, wie kriege ich jetzt hier die Zeit rum, oh, was machen andere jetzt, sondern geil, ich genieße das. Ich bin mit mir, ich bin hier sicher, schaff dir deinen Safe Space, fang damit an und dann geh in kleinen Schritten los. Und such dir Menschen, die dich unterstützen können. Schau, wie du deinen Körper mitnehmen kannst. Denn ich glaube, das ist, was wir lernen dürfen. Wir haben viel zu lange gelernt, mit unserem Verstand zu arbeiten, alles verstehen zu wollen, zu analysieren, zu reflektieren, zu lesen, uns Wissen anzueignen. Aber keiner sagt uns, dass wir den Körper mitnehmen müssen. Dass es nicht eine Schranke im Kopf ist, sondern, wie soll ich sagen, was ich vorhin schon gesagt habe, diese eingefrorene Emotion in deinem Körper, die mit jeder Wärme, die du dazu gibst, durch die Arbeit, die du machst, auftauen kann und sich lösen kann und wieder fließen kann durch deinen Körper, damit dein Körper nicht mehr denkt, es passiert immer noch jetzt, sondern dass dein Körper loslässt und sagt, ah, okay, krass, passiert gar nicht jetzt. Es ist vorbei, es ist Vergangenheit. Keiner hat uns das gesagt, dass wir unseren Körper mitnehmen müssen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auf all die Ansätze, die ich tue, die ich mache, wie ich arbeite, energetisch, Körperarbeit, psychologisch sozusagen, dann für meinen Verstand. Die ganzen Coaching-Tools, die mir so viel gegeben haben, bin ich alleine gekommen oder hingeführt worden von mir, wie auch immer. Ich habe die Reise oder den Weg am Ende alleine bestritten oder die Lösungen gefunden. Das, was dir gut tut. Und jeder, ja, jedem tut was anderes gut. Nicht jeder Körper ist gleich. Deswegen musst du für dich schauen, wie kannst du dich bestmöglich unterstützen? Was ist das Liebevollste, was du dir geben kannst? Und ich glaube, das Erste ist auch Selbstvergebung. Mit dem Körper mal in Kontakt zu gehen und mit dem zu sprechen. Und sich auch mal zu entschuldigen, dass man dem so viel Vorwürfe gemacht hat. Dass man sich so schuldig fühlt, so klein. Und du kannst auch sagen, ja, es ist scheiße, es ist unfair, dass andere das nicht durchmachen. Aber es hat seinen Grund irgendwie. Irgendwo und irgendwann wird man es verstehen. Weil wenn wir diese Ansätze ja nicht finden würden, würde die ja keiner kennen. Dann könnten wir es ja nicht weitergeben. Und es geht eben manchmal tiefer, wenn du es selber erfahren hast, als wenn du es einfach nur gelesen hast. Weil zwischen Theorie und Praxis immer noch viel mehr steht. Deswegen, ja, lieb dich bitte selbst. Liebe deinen Körper. Fang an, mit ihm zu arbeiten, mit ihm zu sprechen, dir selbst zu vergeben, aufzuhören, irgendjemandem Schuld zu geben und dir selbst vor allen Dingen. Und wenn es mal wieder passiert, dann okay. Es ist okay. Du gibst jeden Tag dein Bestmögliches. Und das ist jeden Tag was anderes. Und das ist wichtig, das zu verstehen, abzuspeichern, für dich zu fühlen. Ja, so. Ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen auf so eine kleine Reise mitnehmen. Was ist überhaupt Trauma? Seit wann reden wir davon? Wo sitzt das im Körper? Was bedeutet das? Es sitzt einfach nicht im Verstand. Dieses viele Reden bringt manchmal einfach nichts, wenn andere dir sagen, du es selbst schon lange verarbeitet hast, aber andere dir dann sagen, weil sie deine Geschichte zum ersten Mal hören und gar nicht darauf klarkommen, weil sie halt sowas selber nie erlebt haben, dir dann sagen, vielleicht musst du noch mal mit jemandem drüber reden. Bist du sicher, dass du das schon verarbeitet hast? Ja, verdammt, ja. Wenn ich darüber reden wollen würde, würde ich darüber reden. Und nur weil man über etwas redet, was auch in der Vergangenheit passiert, das heißt das nicht, dass man noch im Trauma steckt, sondern weil es auch eine Geschichte von einem noch mit ist. Es kommt halt immer darauf an, macht es was mit dir im Körper? Zu verstehen, dass du im Jetzt lebst. Und manchmal, ja, kommt man irgendwie auf Themen, wenn man sich gerade kennenlernt von früher oder so. Und dann gehört das halt zu einem. Aber es bestimmt einen ja nicht mehr. Und das ist das Coole, da hinzukommen. Und wie gesagt, liebevoll auch mit dir zu sein, wenn sich irgendwann mal irgendwie eine Situation ergeben sollte, wo du in diesen Freeze-Modus kommst und dann denkst, hä, was war das? Dann wirklich liebevoll mit dir zu sein, 3 Tage durchzuweinen oder was auch immer. Und dann zu sagen, okay, und jetzt stehe ich wieder auf und schau mal, was war da eigentlich los? Fühl mal in meinen Körper rein. In den Momenten, auch wenn es passiert. Und dich dann zu beruhigen, mit dir zu sprechen und dir die Unterstützung zu holen. Das ist wichtig. Das ist meine Einladung an dich, meine Botschaft. Und du bist nicht alleine. Und ich hoffe, dass das Thema für dich auch so interessant ist und spannend und irgendwie deinen Horizont erweitert oder ja, mehr Verständnis gibt für Menschen, die Dinge erlebt haben, die du vielleicht nicht erlebt hast. Und das nicht zu belächeln oder klein zu reden, weil sich auch jeder anders fühlt, weil jeder anders ist. Und gestern waren wir auch bei Dr. Leon Windscheid. Genau. Und es war sehr schön. Und da hat er auch nochmal die Erinnerung gebracht, auch gerade mit Menschen mit psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel auch eine Depression, dass wir immer denken, dass Menschen traurig die ganze Zeit und deprimiert vor uns herumrennen. Aber meistens sind die Menschen, die am meisten strahlen, die denen es im Inneren auch nicht so gut geht. Und wie oft wurde ich schon belächelt, wenn ich gesagt habe, ja, ich habe das und das erlebt. Oder ich hatte leichte Depressionen. Wie oft wurde ich von älteren Kollegen schon wirklich belächelt. Und ich muss dann sagen, das ist mein Ernst. Also warum sollte denn jemand damit Spaß machen? Ist ja das Nächste. Weil unsere Gesellschaft einfach ein Bild von gewissen Dingen hat, die im Kopf abgespeichert sind, die aber nicht der Wahrheit oder der Realität entsprechen. Und das ist wichtig. Also schul auch deine Wahrnehmung. Und du weißt wahrscheinlich selbst, wenn du so ein Mensch bist, der gelernt hat, nach außen zu zeigen, dass alles gut ist oder Menschen nicht damit belasten möchte, wenn es mal nicht gut ist. Und dann noch immer noch Liebe den anderen gibt, dann weißt du am besten, dass es nicht diese Trauerklöße sind oder die, die die ganze Zeit negative Energie versprühen. Dass es nicht die sind, meistens, die die Depression haben oder was auch immer. Deswegen alle ein bisschen feiner wahrnehmen, feiner beobachten. Immer mal hinterfragen, ist es wirklich wahr, was ich hier gerade so wahrnehme, denke? Oder projiziere ich hier einfach nur irgendwas? Ist da einfach nur in meinem Kopf irgendwas erbaut worden, was gar nicht stimmt? Und dann wirklich mal drauf zu schauen, als wäre es das allererste Mal, dass du das überhaupt wahrnimmst. Okay, jetzt habe ich lange genug gefaselt, geredet, erzählt und hoffe, ja, die Folge war nicht allzu schwer für dich. Du kannst mit einem guten Gefühl herausgehen. Wenn irgendwas ist, du kannst mir schreiben, soul.mind.waves@web.de, soul.mind.waves bei Instagram, in den Kommentaren. Lass mir Liebe da, abonniere mich, bring das hier weiter. Ich habe gestern gedacht, ich will auch irgendwann mal auf so einer Bühne stehen. Auch wenn ich total nervös wäre und ich weiß nicht, ob ich das überlebe, aber ich finde das so schön zu sehen, wie Menschen sich für diese Dinge interessieren, die mit uns zu tun haben und es nicht ausblenden und für Quatsch halten, sondern die sich dafür interessieren, dass wir uns gegenseitig heilen oder wir auf Heilungsreise gehen oder auf Wachstumsreise oder einfach auf eine gute Reise für alle. Das ist echt schön zu sehen. Also, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Lass dich nicht ärgern. Sei schön liebevoll mit dir. Erinnere dich daran, wie wertvoll du bist und dass du dich auch lieben darfst, vor allem. Vielleicht hast du dir bis heute noch nicht die Erlaubnis gegeben, aber doch, du darfst dich lieben. Das ist nicht egoistisch. Das ist mega cool, wenn du sagen kannst, also ich bin fein mit mir. Ich lebe mich so, wie ich bin. Ich bin mein bester Freund. Wenn ich mich auf niemanden verlassen kann, dann bin ich da. Dann weiß ich, im größten Sturm bin immer noch ich. Okay. Also, mach's gut, bis zur nächsten Folge. Danke, dass du mir zugehört hast.
Always will be better days, make the better.